Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zu unserem Wachmacher am Morgen, unserem Vereinbarkeits-Espresso. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Kassim, ich bin Projektreferentin im Netzwerk Büro Erfolgsfaktor Familie und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über das Thema Teilzeitführung. Denn gute Führung ist nicht an eine Vollzeitstelle gebunden, ganz im Gegenteil. Teilzeitführung kann Teams stärken, die Zusammenarbeit verbessern und neue Potenziale erschließen. Und wie das Ganze funktionieren kann, verrät uns heute Johanna Fink. Sie ist Expertin für innovative Arbeitsorganisation und zukunftsorientierte Personalstrategien. Herzlich willkommen, Frau Fink. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Kassim. Danke für die Einladung.
Für unseren Einstieg haben wir ja unsere allseits beliebte Frage nach der Kaffeevorliebe. Das können wir natürlich jetzt auch an dieser Stelle, müssen wir das fragen. Wie trinken Sie Ihren Kaffee am Morgen am liebsten, wenn Sie dann einen Kaffee trinken?
Genau, ja, ich bin passionierte Kaffeetrinkerin auf jeden Fall. Ich habe zwei Kinder im Grundschulalter, aber trotzdem gibt immer noch genug Gründe, nicht gut zu schlafen an der Stelle. Und ich bin ein klassischer Milchkaffeetrinker, aber ich merke, umso älter ich werde, desto eher trinke ich meinen Kaffee schwarz.
Wunderbar, sehr schön. Was müssen wir denn über Sie und Ihre Arbeit wissen?
Genau, also vielleicht ganz kurz, wo komme ich her oder wie bin ich zum Thema gekommen? Ich war selbst viele Jahre Teilzeitführungskraft, habe sowohl solo als auch im Tandem gearbeitet und habe sehr gute Erfahrungen mit dem Arbeitsmodell gemacht. Ich muss im Nachhinein sagen, das war einer gewissen Naivität vielleicht auch geschuldet, mit der ich in die Rolle reingegangen bin. Und auf der anderen Seite habe ich aber dann in der Pandemie erlebt, wie schnell Modelle auch an Grenzen stoßen, wenn plötzlich Strukturen wegfallen. Also wir haben ein 50-50-Modell gefahren, mein Partner und ich. Wir hatten 2 30-Stunden-Jobs und dann plötzlich 2 Kleinkinder in der Dreizimmerwohnung zu Hause und haben gemerkt, hoppala, so geht's nicht. Also da habe ich das erstmal erlebt, dass so eine Grenze entsteht durch den Wegfall einer Struktur, in dem Fall der Kinderbetreuung. Und ich habe dann mir überlegt, was ich machen möchte. Und es ist ja oft so, wenn man so ein bisschen Abstand gewinnt zu dem, was man gerade tut. Ich war gerne Führungskraft, habe aber damals schon nebenberuflich als Trainerin gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich das, wo ich weitermachen möchte. Und bin dann drauf gekommen, na ja, warum eigentlich nicht mit dem Thema Führung und Karriere in Teilzeit? Und habe dann einen Podcast gelauncht, den gibt es heute noch, Teilzeittalente heißt der, ein Buch geschrieben. Habe angefangen, mich in dieses Thema ja reinzuarbeiten, abseits auch der eigenen Erfahrungen, habe eben festgestellt, dieses Thema Teilzeitarbeit ist und vor allem Karriere und Führung in Teilzeit ist wahnsinnig relevant. Ja, wir haben über 30% Menschen, die in Teilzeit arbeiten im deutschen Arbeitsmarkt, ungefähr 14% Führungskräfte in Teilzeit. Und gleichzeitig würde oder wurde immer noch viel zu wenig darüber gesprochen. Es gibt wenig Angebote für diese Zielgruppe, die ist immer so ein bisschen im Schatten unterwegs quasi. Und das ist das, was ich ändern möchte.
Sehr schön. Das heißt, über den persönlichen Bezug haben Sie dann im Prinzip den Weg zu dem Thema gefunden und haben das als eigenen Karriereweg aufgesetzt. Sehr schön. Starten wir mal in das Thema rein und gucken uns an, was Teilzeitführung im Prinzip bedeutet. Also können Sie da uns so einen kleinen Definitionseinblick geben? Was müssen wir darunter verstehen?
Genau, also erstmal ist es ganz einfach, Teilzeit ist nicht Vollzeit. Also alles, was nicht Vollzeit ist, wird in Deutschland als Teilzeit bezeichnet. Das Absurde an der Stelle ist, dass es ja keine Vollzeitnorm gibt in Deutschland, sondern Vollzeit ist irgendwas zwischen, sage ich mal, 35 und 42 Wochenstunden, ja, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, in welcher Branche, in welchem Umfeld. Und das bedeutet eben auch, dass eine Person, die zum Beispiel 35 Stunden arbeitet, in einem Unternehmen Vollzeit Mitarbeitende oder Vollzeitführungskraft ist, in einem anderen Unternehmen aber vielleicht schon Teilzeitkraft. Und da merken wir schon die Absurdität oder die Problematik, die da dahinter steckt, dass es keine Norm gibt. Gleichzeitig haben wir, wenn wir den Begriff Teilzeit hören, oft diese, naja, klassische Vormittagsarbeit im Blick. Mhm. Wenn es um Führung geht, ist das aber total außen vor eigentlich, sondern 2/3 aller Führungskräfte in Teilzeit arbeiten vollzeitnah. Das heißt 80% und mehr.
Und Sie hatten ja zwar am Anfang gesagt, dass das grundsätzlich so ein bisschen ein Schattenthema ist, aber wir nehmen ja trotzdem wahr, dass es jetzt immer mehr oder zumindest relevanter wird, ne? Also warum gewinnt das Modell denn an Bedeutung?
Ich weiß gar nicht, ob es an Bedeutung gewinnt. Es gewinnt an Sichtbarkeit. Also es ist tatsächlich so, dass die Quote an Teilzeitführungskräften gestiegen ist in den letzten 10 Jahren ungefähr. Gleichzeitig glaube ich, dass diese steigende Bedeutung mit 3 Themen zu tun hat. Das eine ist das Thema, dass Wenn man mal schaut in die demografische Entwicklung in Deutschland, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, dann wissen wir einfach, die Verrentungswelle der Babyboomer hinterlässt eine Lücke am Arbeitsmarkt. In einigen Branchen ist es problematischer als in anderen, das wissen wir auch. Also wir erleben da momentan eine große Spreizung in manchen Bereichen. In Abbaubereichen ist man wahrscheinlich froh, dass die Leute in Rente gehen und man sie nicht ausstellen muss. In anderen Bereichen werden wir aber auf einen massiven Fachkräftemangel zusteuern. Und es gibt genau zwei Gruppen, die uns da noch am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um diese Lücke zu füllen. Und das sind MigrantInnen und Frauen. So. Und Frauen arbeiten und insbesondere Mütter arbeiten in Deutschland in der Regel in Teilzeit, in niedrigen Teilzeitquoten. Und das ist ein Potenzial, das sich eben heben lassen würde. Der zweite Punkt ist das Thema, dass wir aus Studien wissen, dass Führung immer unattraktiver wird. Also es gibt immer weniger Menschen, die gerne Führungspositionen übernehmen möchten. Also es gibt so Attraktivitätsstudien. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube einfach, dass die Anforderungen an Führungskräften in vielen Bereichen gestiegen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also ich muss viel mehr können, als einfach nur der oder die beste Fachexpertin zu sein. Ich muss gut mit Veränderungsprozessen umgehen können, die vielleicht auch für mich selbst schwierig sind. Also da stecken viele Herausforderungen drin, die Führung unattraktiv machen, und gleichzeitig steigt eben auch die Arbeitslast an vielen Stellen. Und das ist ein Grund, da werden wir nachher noch ein bisschen drauf gucken, warum Teilzeitmodelle und insbesondere zum Beispiel Modelle wie Jobsharing oder Co-Leadership an der Stelle helfen können, Führung wieder attraktiver zu machen. Gibt es auch schöne Beispiele wie die Stadt Dortmund zum Beispiel, die da eine große Initiative gestartet hat. Ja, und der letzte Punkt, last but not least, ist natürlich das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, Diversität. Also wenn ich mehr Frauen in Führungspositionen haben möchte, muss ich auch Arbeitsmodelle anbieten, die das ermöglichen. Wir sind Deutschland einfach strukturell nicht so aufgestellt, dass man sagen kann, naja, es ist total easy für ein Paar, ein Ehepaar, dass beide Vollzeit arbeiten und Kinder haben. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Ausnahmemodell, was nur mit externem Support funktioniert. Also allein mit öffentlicher Betreuungsinfrastruktur ist es in vielen Gegenden in Deutschland absolut nicht möglich. Also ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die in Bereichen leben, wo die Kinder mittags aus dem Kindergarten nach Hause kommen zum Mittagessen und dann nochmal 2 Stunden hingehen können. Also sowas gibt es immer noch. Wir sind da einfach weder gesellschaftlich von der Art und Weise, wie wir uns ja Arbeit und Leben vorstellen, als auch eben strukturell dafür aufgestellt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Menschen eben auch in Teilzeit, vor allem in vollzeitnaher Teilzeit ermöglichen, Karriere zu machen, weil wir eben sonst hinterher ein Problem haben. Zum einen, uns fehlen die Frauen dann in den Pipelines. Also wir sehen ja, es gibt die berühmte Kurve, die aufzeigt, wie sich die berufliche Entwicklung von Frauen verändert. Und mit dem ersten Kind gibt es den großen Knick. Und die meisten Frauen erholen sich nie wieder von diesem Knick. Also sowohl einkommenstechnisch als auch karrieretechnisch. Und das liegt unter anderem eben auch an fehlenden Arbeitsmodellen, die eine Weiterentwicklung auch in Teilzeit möglich machen. Übrigens auch für Väter ein großes Thema.
Teilzeitführung wird ja häufig mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie verknüpft. Sie hatten es ja jetzt eigentlich auch schon gesagt, dass da die Rahmenbedingungen grundsätzlich erstmal auch da sein müssen, damit man Leute befähigt, überhaupt solche Führungspositionen in Erwägung zu ziehen. Also welche Rolle spielt es denn dann im Prinzip konkret für Beschäftigte, die ja zum Beispiel Familien- oder Pflegeverantwortung haben?
Also ich glaube, insbesondere für Frauen ist es oft immer noch ein Entweder-Oder. Ja, also wenn ich keine Möglichkeit habe, also da bin ich, würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe relativ spät Kinder bekommen. Für mich war klar, ich möchte irgendwie auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. In meinem Fall waren das dann 2 Nachmittage, die ich die Kinder eben vom Kindergarten abgeholt habe und mit denen Zeit am Spielplatz verbracht habe. Und für mich war eigentlich damals klar, ich möchte nicht das in Vollzeit machen. Ja, also dann hätte ich wahrscheinlich abgelehnt und gesagt, nee, sucht euch jemand anderen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen und auch zunehmend Vätern, die sagen, ich habe ein gewisses Bild von Familie, ich möchte meine Rolle als Mutter oder Vater auf eine bestimmte Art erfüllen, und wenn mir das nicht ermöglicht wird, dann entscheide ich mich vielleicht eben gegen die Übernahme von mehr Verantwortung.
Sehen Sie denn positive Effekte, die jetzt durch zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle für die Führungskräfte sich entfalten könnten?
Also es gibt eine schöne Studie dazu aus dem Jahr 2016, die Bundesregierung gemacht hat, wo untersucht wurden, welche Effekte haben denn flexible Arbeitsmodelle in Führung auf zum Beispiel Produktivität, Zufriedenheit, Motivation der Mitarbeitenden. Und da hat man ganz klar gesehen, dass da ein positiver Zusammenhang da ist. Und das ist auch das, was ich in der Realität erlebe. Also die meisten Führungskräfte in Teilzeit, die ich kenne, Die sind, wenn man das auf die Stunde runterrechnet, wahrscheinlich produktiver als Menschen in Vollzeit, einfach weil die weniger Pausen machen. Ob das dann gut oder schlecht ist, darüber müssen wir nochmal diskutieren. Aber erstmal, also ich sehe eine höhere Produktivität pro Stunde. Ich sehe eine wahnsinnige Effizienz. Ich sehe eine Zielorientierung und Fokussierung. Also die Menschen überlegen sich sehr genau, wie sie ihre Zeit einsetzen. Und das ist genau das, was sich auch in dieser Studie nachweisen lässt. Und gleichzeitig sieht man eben, dass die Zufriedenheit steigt, weil ich ein Leben führen kann, so wie ich es vielleicht brauche oder wie ich es mir wünsche. Und der andere Punkt ist, dass wir auf der anderen Seite aber viele Vorurteile sehen über das Arbeitsmodell. Also von wegen, das funktioniert nicht, bis hin zu, naja, dann hast du keine Karrierechancen mehr oder da leidet die Zusammenarbeit im Team. Und auch da konnte man in der Studie nachweisen, dass da ein ganz interessanter Effekt besteht. Und zwar, also es wurden zwei Gruppen befragt, Menschen in dem Arbeitsmodell und Menschen, die nicht in Teilzeit führen. Und die Menschen, die nicht in Teilzeit führen, haben die negativen Effekte wesentlich höher eingeschätzt als die, die schon in Teilzeit führen. Das heißt, es gibt ganz viele Vorurteile über das Arbeitsmodell. Es ist sehr vorteilsbehaftet, gibt viele Dinge, wo die Leute sagen, ja, das ist vielleicht ganz schwierig und in der Realität lässt sich es aber dann doch gut lösen.
Sie hatten anfangs auch schon Einblicke geben können, was für Modelle es gibt in der Teilzeitführung. Vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also welche Modelle haben sich denn in der Praxis bisher bewährt? Also welche gibt es vielleicht auch erstmal, dass wir die einmal kurz nennen?
Genau, also ich würde sagen, es sind drei Modelle, die relevant sind für die meisten Unternehmen. Das erste Modell habe ich schon genannt und das heißt so wie die Arbeitszeit, die dafür investiert wird, nämlich das sogenannte vollzeitnahe Modell. Vollzeitnahes Modell heißt, es sind Menschen, die, sag ich mal, 80%, um die 80% oder sogar mehr arbeiten. Und die Idee an der Stelle ist einfach, dass durch eine veränderte Arbeitsorganisation diese Arbeitszeitreduzierung möglich gemacht wird. Das heißt, es werden vielleicht Prozesse verschlankt, verändert, werden Meetingstrukturen verändert. Also ich gestalte meine Arbeit effizienter und kann dadurch diese Arbeitszeitreduzierung ermöglichen. So. Das ist ein, sag mal, sehr simples Modell. Wie gesagt, das auch in der Praxis ganz, ganz häufig vorkommt. Man muss halt da gut aufpassen, dass, so wie ich es vorhin gesagt habe, diese Effizienzsteiger nicht durch das Weglassen von Pausen ausschließlich entsteht. Weil dann bekommen wir ein Problem. Dann haben wir Menschen, die oft privat in der hohen Belastungsphase stecken, zum Beispiel Kleinkinder, Pflegeverantwortung und Co. Und dann im Arbeitsleben auch noch ständig auf 180 laufen. Das ist eine ungute Kombination. Also da gibt es auch schöne Studien zur Belastung von arbeitenden Müttern. Da erleben wir ganz häufig diese Effekte. Und da muss man, finde ich, als Arbeitgeber gut hingucken und sagen, okay, wie ist es denn möglich, eine Reduktion der Arbeitszeit auf dieser Stelle rein durch Effizienzvorteile möglich zu machen? Oder muss man eben die Stelle nochmal genau angucken und sagen, kann man Arbeiten, Aufgaben auslagern ins Team, in andere Bereiche oder vielleicht sogar auch weglassen? Das ist das erste Modell. Das zweite Modell, das sicherlich allen bekannt ist, das sogenannte Jobsharing, Topsharing oder Co-Leadership, gibt es viele Begriffe dafür. Idee ist einfach, dass sich zwei Menschen auf einer gleichen Hierarchiestufe eine Stelle teilen. Das kann bedeuten, dass das zwei Menschen mit 20, 25 Stunden sind. Es gibt aber auch Tandems, die mit 180 oder 200% unterwegs sind. Also gibt es eine große Bandbreite. Grundsätzlich ist es so, ich habe selber mal in so einem Modell gearbeitet, zusammen mit einer älteren Kollegin. Ich fand das super. Die große Herausforderung in der Praxis ist, jemanden zu finden, der passt. Zum einen, der, sag ich mal, vom Arbeitszeitgrad passt, von der Qualifikation, aber vor allem auch vom persönlich-menschlichen Fit. Weil daran entscheidet sich's. Also zu glauben, ich kann einfach zwei Menschen nehmen und da zusammensetzen, das ist ein bisschen wie eine arrangierte Ehe. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Und deswegen ist es gut, da zu gucken, gibt es denn Menschen im Umfeld, mit denen ich vielleicht schon zusammengearbeitet habe, die ich aus dem privaten Kontext kenne, wo ich mir vorstellen kann, mit denen wirklich sehr eng zusammenzuarbeiten. Denn genau das ist ein Jobsharing. Und das ist der Grund, warum Jobsharing zwar in Konzernen oder auch im öffentlichen Dienst oft ganz gut funktioniert. Da gibt es auch viele Beispiele, weil es natürlich eine große Masse an potenziellen PartnerInnen gibt, eine relativ große Gruppe. In kleineren Unternehmen ist das oft schwierig. Mhm. Und deshalb möchte ich ein drittes Modell ins Spiel bringen, das meines Erachtens so ein bisschen stiefmütterliches Dasein führt, aber zu Unrecht. Und zwar das sogenannte Vertretermodell. Das heißt, da ist die Idee, dass ich den Arbeitszeitanteil, den die Führungskraft reduziere, durch eine Mitarbeiterin im Team abdenke, beziehungsweise thematisch Aufgaben auslagern an einen dauerhaften Vertreter oder eine dauerhafte Vertreterin. Das ist ein total simples Konzept. Das kennt jeder aus dem Bereich Urlaubskrankheitsvertretung. Und dahinter steckt eine ganz große Chance, weil das ist gleichzeitig eine Personalentwicklungsmaßnahme für die Person, die vertretungsweise die Führung übernimmt. Also das ist ein Modell, da können eigentlich alle Beteiligten davon profitieren, die Führungskraft durch eine echte Entlastung in den Zeiten, in denen sie nicht da ist. und der Mitarbeitende eben durch die Chance, in Führung reinzuschnuppern, Führung auszuprobieren oder auch, wie es bei mir war, ich hatte einen Kollegen, der war kurz vor der Rente, der hat mich das erste Jahr vertreten. Das war auch eine super Lösung, weil der wusste alles. Der wusste, wo ich jedes Formular finde oder wie ich irgendwas beantrage oder mache. Das heißt, das war auch eine große Unterstützung. Also das vielleicht noch so als Abschlusssatz. Also das sind die drei großen Modelle: Vollzeitmaßmodell, Jobsharing, Vertretermodell. Wichtig ist immer ein bisschen kreativ zu denken. Also zum Beispiel ein Kardinalsfehler, der oft passiert, dass im Jobsharing wird gleich an zwei Mütter gedacht. Dann schneidet man zwei Mütter zusammen und die sollen dann gemeinsam den Job machen. Die Idee ist nett, kann auch funktionieren, aber führt auch zu Problemen, zum Beispiel in den Ferienzeiten. Weil ich dann zwei Personen habe, die eigentlich gleichzeitig oft frei haben müssen. Und da würde ich gerne animieren, ein bisschen kreativer zu denken. Kann ich zum Beispiel generationenübergreifende Tandems machen, Mann-Frau-Tandems und auch in diesen Vertreterkonstellationen jüngere, erfahrene, weniger erfahrene Mitarbeitende oder umgekehrt. Also da ein bisschen kreativer zu werden und nicht nur so diese ganzen Modelle als klassisches Müttermodell zu sehen, das ist es nicht.
Vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dadurch, dass die Babyboomer jetzt zum Beispiel ja auch in den nächsten 3-4 Jahren dann alle in die wohlverdiente Rente gehen, ist das ja total schönes, spannendes Modell zu überlegen, auch mit Blick auf Wissenstransfer. Wie Absolut. Kriegt man vielleicht die jungen Generationen gekoppelt mit den älteren, dass man da Hand in Hand voneinander lernt im Prinzip.
Absolut, ja.
Jetzt hatten Sie schon einen kleinen Abriss gegeben zu den Modellen. Was können denn Unternehmen oder wie können Sie Teilzeitführung gestalten, dass es eben den betrieblichen Anforderungen als auch den familiären Bedürfnissen entspricht? Also jetzt ein Unternehmen schaut auf die Modelle, dann schaut man sich die Belegschaft an und man kommt vielleicht zum Schluss, okay, das und das könnten wir machen. Wie geht es dann weiter? Also woran muss man da so denken?
Also ich glaube, wichtig ist es immer erstmal vom Einzelfall rauszudenken. Also was nicht gut funktioniert, ist zu sagen, wir führen jetzt Jobs, also in großen Organisationen ja, aber in kleinen, mittleren Organisationen macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich denke vom Modell her, sondern es macht immer Sinn, aus dem Einzelfall rauszudenken und zu schauen, was habe ich da für eine Person, welche privaten Rahmenbedingungen bringt die auch mit und was habe ich für eine Stelle, welche Anforderungen hat der Job. Und diese zwei Dinge gleichwertig nebeneinander zu stellen, finde ich, ist der erste wichtige Schritt, zu sagen, ich habe dann Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die bringt bestimmte familiäre Rahmenbedingungen mit oder persönliche Rahmenbedingungen mit und ich habe einen Job, der hat bestimmte Anforderungen, zum Beispiel, dass zwischen 8 und 17 Uhr immer jemand erreichbar sein muss. Ja, wäre so eine Anforderung. Und dann muss ich das nebeneinander stellen und mir tief in die Augen gucken und überlegen, wie kann ich denn die Anforderungen auf der Seite mit den Anforderungen auf der anderen Seite zusammenbringen. Und daraus entwickelt sich dann das Modell. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, ich habe eine Führungskraft, die sagt, ich kann oder möchte maximal 25 Stunden arbeiten, ich habe einen Job, wo von 8 bis 17 Uhr jemand, eine Führungskraft erreichbar sein muss, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja, weil es geht ja dann nicht gut. Es endet dann daran, dass eben entweder die Führungskraft immer versucht, erreichbar zu sein, auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten und dadurch entsteht Unzufriedenheit oder dass Unzufriedenheit auf der Unternehmensseite entsteht, weil die Führungskraft nicht erreichbar ist. Also da kann man sich von vornherein eigentlich schon sagen, das wird nicht klappen, sondern dann lieber herzugehen und zu sagen, gibt es denn aus dem Team zum Beispiel jemanden, der in der Abwesenheit der Führungskraft diese Erreichbarkeit sicherstellen kann? Wäre ein Beispiel für ein klassisches Vertretermodell. Oder gibt es einen Kollegen, eine Kollegin aus einem anderen Team, die vielleicht auch gerade aus der Elternzeit zurückkommt oder aus anderen Gründen reduzieren möchte, weil sie ihre Eltern pflegen muss oder was weiß ich. Und zu sagen, kann man die zwei vielleicht zusammenschnallen zu einem Tandem. Also das wären dann so klassische Lösungen, die sich daraus entwickeln lassen. Aber aus den Situationen und nicht umgekehrt.
Also eher situativ und individuell als jetzt überstülpen und sagen, so, das machen wir jetzt und schaut, wie ihr zurechtkommt.
Genau, also erstmal. Und dann lassen sich dadurch ja auch Best Practices entwickeln für die Organisation und zu sagen, schau mal her, in einem bestimmten Anforderungsbereich, in einem bestimmten Umfang kann es so gehen. Ja? Und gleichzeitig, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ist halt Teilzeit nicht gleich Teilzeit. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand kleine Kinder hat, pflegebedürftige Eltern oder nebenberuflich eine Weiterbildung macht. Das ist ein ganz großer Unterschied in dem persönlichen Anforderungsprofil. Und das einfach mit berücksichtigen, glaube ich, ist ganz zentral.
Wir haben jetzt über viele Chancen gesprochen, die die Teilzeitführung mit sich bringt und es kamen auch schon ein paar Hürden zur Sprache. Was kann sich denn einem in den Weg stellen? Was gibt es denn für Stolpersteine, wenn man gerade für pflegende Eltern oder pflegende Angehörige oder wenn man Kinderbetreuung hat?
Ja, also ich glaube, der erste Punkt ist so auf der individuellen Ebene. Also sich klar zu machen, bin ich denn in der Lage, mich ausreichend abzugrenzen? Weil das muss ich, wenn ich in Teilzeit arbeite. Also wenn ich nicht in der Lage bin, mich abzugrenzen, in meinen arbeitsfreien Zeiten beispielsweise, wird das Modell nicht funktionieren. Also erstmal sich selber anzugucken und zu schauen, bin ich denn in der Lage dazu? Passt denn die Art und Weise, wie ich führe, zum Beispiel auch zu einem Teilzeitmodell? Ganz klassische Geschichte. Wenn ich jemand, der sehr viel kontrolliert, zum Beispiel, ja, der wird sich in Teilzeit sehr, sehr schwer tun, weil er plötzlich merkt, es klappt nicht mehr. Oder wenn ich das tue, komme ich in meiner Arbeitszeit nicht mehr zurecht. Also erstmal sich selber ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, da kann auch eine Unterstützung helfen, mal zu gucken, wie muss ich mich denn persönlich aufstellen, damit das gut gelingen kann. Das ist die persönliche Ebene. Die zweite Ebene ist das Arbeitsmodell, da wo wir gerade gesprochen haben. Also gemeinsam mit dem Arbeitgeber ein solides Fundament zu schaffen. Ja, also es gibt viele Gründe, warum das Modell scheitern kann. Gleichzeitig scheitert es ganz oft am Fundament meiner Erfahrung raus. Das heißt, es werden Vereinbarungen getroffen, so wie ich das Beispiel, das ich vorhin gemacht habe, 25 Stunden auf einem Job, der eigentlich eine ständige Verfügbarkeit oder zumindest eine größere Verfügbarkeit erfordert. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss am Anfang einmal schauen, kann ich ein Fundament schaffen, das zumindest im Normalfall gut funktionieren kann, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir natürlich noch eine dritte Ebene, nämlich die Organisation mit ihren Strukturen und vor allem ihrer Kultur. Also, wenn ich einer Organisation arbeite, in der Leistung immer noch an Präsenz, also an persönlicher Präsenz gemessen wird, an Anwesenheit und nicht an Output, also das, was ich erzeuge oder die Ergebnisse, die ich liefere, werde ich es als Führungskraft in Teilzeit immer schwer haben. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, Führung in Teilzeit bedeutet in vielen Organisationen auch ein Kulturwandel weg von einer Präsenzkultur hin zu einer ergebnisorientierten Kultur. Aber, und das ist auch was, was an ganz vielen Stellen zutrifft, davon profitieren letztendlich nicht nur die Teilzeitführungskräfte, sondern auch viele andere. Denn als Organisation will ich ja eigentlich nicht meinen Erfolg daran messen, wie lange die Mitarbeiter auf ihrem Bürostuhl sitzen, sondern was ich hinten rausbekomme. Und also deshalb glaube ich, dass Teilzeitführung ist oft so ein Katalysator für organisationale Veränderungen, für Kulturveränderungen, die wir aber eigentlich so oder so brauchen.
Jetzt sehen wir im Diskurs, wenn das Thema Teilzeit aufkommt und Leistungsfähigkeit da ja auch, ist ja schon ein bisschen in der Zielscheibe, sage ich jetzt mal. Was würden Sie denn Unternehmen entgegnen, die eben mit so einer Aussage um die Ecke kommen und sagen, Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit mit Blick auf Führung, geht das denn mit einem Teilzeitmodell, wenn da eben Sorgen hochkommen?
Also da muss man sich genau angucken, was ist sozusagen das Argument. Also wenn jemand sagt, Führung ist bei uns, dass du als Erster kommst und als Letzter gehst, dann würde ich sagen, ja, da kriegen wir in Teilzeit ein Problem. Und dann muss ich mir aber wieder Gedanken machen, so wie wir vorhin gesprochen haben, ist das eigentlich der Punkt? Ja, ist das das, was ich eigentlich haben möchte? Oder geht es eigentlich um was anderes? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich zuzuhören, ja, auch zuzuhören, was sind denn vielleicht für Vorbehalte, für Bedenken da? Und die durch gute strukturelle Lösungen aus dem Weg zu räumen. Und natürlich durch ein Vertrauen zueinander. Es ist ein Wagnis für alle Beteiligten an der Stelle, natürlich, wenn ich das erste Mal mache in der Organisation, aber ein Wagnis, das sich auszahlen kann. Und das funktioniert eben dann, wenn man möglichst viel Transparenz schafft, Erwartungen klärt, miteinander schaut, was erwartest du von mir, was kann ich eigentlich geben und umgekehrt und eben eine solide Lösung baut, die funktionieren kann. Und vor allem auch, und das ist eher so die Aufgabe der Unternehmensführung, der Führungskräfte aus meiner Sicht, ich muss Teilzeit anders framen. Ich muss aufhören, Teilzeit als Mutti-Lösung. Gott, die kann nur in Teilzeit oder der kann nur in Teilzeit. Teilzeitkräfte sind weniger wert, so wie Sie es gerade schon angekündigt haben. Diese Debatte, die wir gerade auch in der Öffentlichkeit haben, die ich wirklich unsäglich finde. Also dieses Thema Lifestyle-Teilzeit, das jetzt durch die Medien ging, was wirklich jeglicher statistischen Grundlage entbehrt. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir in der Organisation ein Verständnis dafür schaffen, warum ist dieses Thema für uns wichtig. Das kann das Thema Fachkräftesicherung sein, das kann das Thema Diversität sein, es können andere Themen sein, völlig egal. Aber ich muss es strategisch framen, nicht als Notnagel und ging jetzt hier nicht anders, sondern als ein valides Arbeitsmodell, das wir eben als Organisation unterstützen, weil wir gute Gründe dafür haben.
Ich habe gerade einen Blick in den Chat gewagt und da kam eine Frage auf, die ich doch mal jetzt noch einfließen lassen möchte, weil, genau, Sie hören oft das Argument, dass es sehr schwierig ist, eine Stelle mit einem Stundenüberhang zu belegen. Also, dass zwei Personen im Job-Tandem jeweils mehr als 20 Stunden arbeiten können. Was könnte man dazu sagen als Gegenargument?
Genau, also zum Ersten, ich glaube sofort, dass es schwierig das ist, das in SAP abzubilden. Und das ist der einzige Grund an der Stelle, der quasi eine Rolle spielt. Die Frage, die ich mir stellen muss, dürfen Personalcontrolling-Systeme darüber bestimmen, welche Arbeitsmodelle ich anbiete und wie meine Personal-Fachkräftesicherungsstrategie aussieht? Ich würde sagen, nicht. Und auf der anderen Seite gibt es genug Beispiele. Es gibt sogar inzwischen Kommunen, ich habe vorhin Dortmund genannt, die haben da auch, glaube ich, relativ viel darüber öffentlich gemacht. Die machen eine Überbesetzung sogar von Stellen und das machen auch viele andere Organisationen. Das ist rein eine Frage des Willens, das ist eine Frage, bin ich denn bereit, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, bin ich denn bereit, bestehende Strukturen an neue Arbeitsmodelle anzupassen oder sind die Strukturen das Maßgebende, woran sich alles andere orientieren muss? Und ich glaube, da müssen wir dringend anfangen, umzudenken. Wir haben eine Arbeitswelt geschaffen, die von bestimmten Strukturen, Personalcontrolling-Systeme, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und Ähnliches bestimmt wird. Und wir müssen anfangen, das zu hinterfragen, sonst kommen wir nicht weiter.
Noch eine abschließende Frage, und zwar, wenn man noch vielleicht ganz am Anfang steht, als kleiner mittelständischer Betrieb oder auch von mir aus als großer, und man möchte sich dem Thema widmen. Was sind die ersten drei Schritte, die Sie empfehlen können, wenn man Teilzeitführung einführen möchte?
Ich glaube, wir haben es vorhin schon ein bisschen gesagt, aber das kann man nicht zu oft wiederholen. Als erster Schritt ist zu schauen, was kann die Führungskraft realistisch leisten? Und da sich wirklich gut in die Augen zu schauen, weil viele Führungskräfte neigen dann dazu, sich quasi zu überschätzen oder zu überfordern, weil sie Angst haben, dass sie sonst die Position zum Beispiel nicht mehr einnehmen können. Und dann habe ich aber von Anfang an schon eine super angespannte Situation, die vielleicht gar nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite eben auf der Unternehmensseite genau hinschauen, was braucht die Stelle, was braucht die Position, was brauchen die Mitarbeitenden, ja? Und dann fange ich an, eine Lösung zu basteln und die präsentiere ich nicht als letzte Weisheit, ja, sondern die präsentiere ich als ein Pilot, ein Experiment, ein Versuch, so. Und dann mache ich mich auf den Weg. Und dann muss ich immer wieder Anpassungen machen. Das ist ein iteratives Vorgehen, was ich da brauche. Ich kann nicht sagen, so funktioniert, sondern man muss ausprobieren, wie es gehen kann. Und daraus lernt man und optimalerweise lernt dadurch auch die Organisation. Und beim nächsten Mal wird es einfacher, weil ich eben schon Erfahrungen habe, auf denen ich aufsetzen kann.
Also das heißt, ausprobieren, loslegen, mit einem Plan, idealerweise nachjustieren, wenn es irgendwo dann doch irgendwelche Stolpersteine gibt und einfach dranbleiben.
Genau, dranbleiben würde ich sagen, ist das Stichwort.
Wunderbar. Dann nehmen wir das doch als abschließendes Wort und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich wünsche ansonsten allen noch einen schönen Vormittag. Wir sind nach einer kurzen Sommerpause auch wieder für Sie da. Am 2. September findet der nächste Vereinbarkeitsespresso statt. Das noch an dieser Stelle kurz gesagt zum Thema Pflege. Von der Krisenintervention zur Planung. So gestalten Sie Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Nicht verpassen, da können Sie sich ab nächster Woche zu auch anmelden. Ansonsten, wenn Sie noch kein Mitglied bei uns sind im Netzwerk, kann ich Sie dazu einfach noch einmal ganz herzlich einladen. Sie finden alle weiteren Informationen auf unserer Website. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren und kommen Sie gut durch den Sommer.